Ja, der Druck auf Apple, der wird riesig sein.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Stell dir vor, du kaufst dir heute in 5 Jahren ein neues Smartphone. Wie sieht das wohl aus? Ist das zum Aufklappen? Wird da KI alles übernehmen? Und brauchen wir überhaupt noch klassische Smartphones oder tragen wir dann sowieso alle irgendwelche smarten Brillen? Die Hersteller, die stehen ja jetzt schon vor einer großen Herausforderung. Die Kameras, die werden kaum noch besser, die Prozessoren immer schneller, aber die ganz großen Sprünge, die bleiben aus. Gleichzeitig übernimmt die künstliche Intelligenz. Wir reden über neue Akkutechnologien und faltbare Displays. Lohnt es sich, auf das Samsung Galaxy Unpacked Event zu schauen? Denn da geht es längst nicht mehr nur um neue Geräte, die vorgestellt werden. Also auch, klar. Aber es geht auch um die Frage, wie sieht das Smartphone der Zukunft aus? Unser Kollege Stefan Möllenhoff ist in London, hat die neuen Smartphones schon in der Hand gehabt, die Brillen auf der Nase und erzählt dir heute, welche davon wirklich spannend sind und was vielleicht eher in die Marketingrichtung geht und welche Trends wir wahrscheinlich schon bald überall im Laden sehen werden. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und genauso schön ist es, Stefan, dich hier nach London über den Bildschirm zu sehen. Hallo Stefan.
Hallo Johanna.
Du sitzt gerade im Hotelzimmer vom Galaxy Unpacked zurück. Wie war es denn? Erzähl, was war aus deiner Sicht die wichtigste Botschaft von Samsung?
Oh, puh, schwierige Frage. Ich glaube, die wichtigste Botschaft war tatsächlich, dass faltbare Handys in allererster Linie gar nicht mehr faltbare Handys sind, sondern halt High-End-Handys werden, die einfach halt auch faltbar sind. Aber die Tatsache, dass die Handys faltbar sind, dominiert nicht mehr, wie diese Handys aufgebaut sind, sondern es ist halt eines von vielen Features geworden. Und faltbare Handys werden vielfältiger, was den Formfaktor angeht. Also vorher gab es ja bei den meisten Herstellern den Flip-Formfaktor und den Fold-Formfaktor. Das heißt, es gab ein sehr kompaktes Gerät zum Zusammenfalten und es gab ein Gerät, was zusammengefaltet die Größe von einem Handy hatte und dann hast du es aufgeklappt und dann hattest du ein Tablet. Und bei Samsung gibt es jetzt noch einen Formfaktor dazwischen. Den hatte zum Beispiel bisher auch schon Google und Oppo, aber das waren, ja, Google und Oppo sind ehrlicherweise halt Nischenhersteller. Und dass Samsung den Formfaktor jetzt auch bringt und etabliert, das finde ich schon sehr spannend. Und mich persönlich holt der Formfaktor auch viel mehr ab als die beiden anderen Formfaktoren, die es früher bei Samsung gab.
Erzähl, warum?
Das Format ist ungefähr so groß wie ein Reisepass zusammengeklappt. Das heißt, das ist ein super kompaktes Handy und ich persönlich zumindest weine so ein bisschen den kompakten Smartphones nach, weil eigentlich gibt es die ja kaum noch. Und wenn du es aufklappst, dann hast du nicht mehr, weißt du, bei den Flip-Handys hast du zusammengeklappt ein Handy, das funktioniert eigenständig eigentlich gar nicht. Du hast dieses kleine Preview-Display, da kannst du dir ein paar Notifications anschauen. Ja, klar, du kannst dann irgendwie eine Antwort mal auf eine Nachricht tippen oder sowas, aber es macht echt keinen Spaß. Wenn du es aufklappst, hast du ein dünnes, langes Handy, was du normal benutzen kannst. Aber eigentlich hast du damit nur einen wirklich praktisch nutzbaren Formfaktor. Und dann die großen Foldables, die zusammengeklappt wie ein richtiges Handy sind und aufgeklappt wie ein quadratisches Tablet, die waren für mich immer, also ich hatte dafür keinen richtigen Use Case, weil ich arbeite nicht viel auf dem Handy. Das heißt ich arbeite mobil immer mit dem Notebook. Das heißt, ich habe
die Größe halt war so dazwischen. Zu klein,
ja, genau,
fürs Notebook,
halt,
aber zu groß fürs Smartphone.
Genau, ich habe halt quasi immer ein richtiges Arbeitsgerät dabei. Und auf dem quadratischen, ich kann mit dem quadratischen Format, wenn es aufgeklappt ist, auch nicht so viel anfangen. Also ja, das ist dann wie zwei normale Handys nebeneinander. Du kannst dann toll multitasken, aber für mich hat das keinen Use Case, weil ich arbeite so nicht. Und zum Medien gucken ist das auch unpraktisch. Und dieses kleine Booklet-Format, das ist dann ein super mobiles Handy, das ist nicht viel dicker als ein normales Smartphone auch. Also eigentlich wird behaupten, in der Hand unmerklich dicker. Und wenn du es aufklappst, hast du aber quasi ein Mini-Tablet im 4:3 Format. Und das ist halt so das klassische iPad-Format. Und das ist total cool, um zu lesen, um Medien zu konsumieren, um Videos zu gucken. Und das macht einfach echt total Spaß. Also mir gefällt es tatsächlich viel, viel besser, als ich vorher gedacht hätte.
Das ist dieses, also dadurch, dass sie jetzt ja auch zwei von diesen Book Foldables haben, zeigt ja auch, wie wichtig das bei Samsung auch in der Strategie ist. Was sagst du denn, für wen ist dieses Modell was? Oder hat Samsung da irgendwie schon vorgestellt, welche Zielgruppe sie da genau ansprechen? Vielleicht auch welches Budget?
Ja, also ehrlicherweise, Foldables sind alle noch teurer. Also das, egal ob es das Flip, das kleine Fold oder das große Fold ist, die kosten alle über 1.000 Euro. Und das kleine Fold kostet, ich glaube, 1.999 und das große Fold mindestens. Und das große Fold kostet mindestens 2.199. Also
ja, Wahnsinn.
Das sind echt teure Handys. Gleichzeitig sagt Samsung aber auch, der Trend geht tatsächlich bei allem, was die Deutschen gerade sparen und wo die Konsumlaune sinkt. Die Deutschen geben trotzdem tendenziell immer mehr Geld für Handys aus. Und das ist wahrscheinlich so der eine super persönliche Gegenstand, den man hat. Und für den sind die Deutschen bereit, immer noch viel Geld auszugeben. Also ich hab da tatsächlich mit jemandem von Samsung drüber gesprochen und mir wurde gesagt, ja, weiße Ware versuchen alle, ihr Geld festzuhalten. Fernseher werden nicht viel gekauft. Nicht mal zur WM war das wohl irgendwie so ein bombastisches Geschäft, wie es sonst vor solchen Großveranstaltungen ist. Aber bei Smartphones geben die Leute zuverlässig immer noch ihr Geld aus.
Spannende auch diese Beobachtung.
Ja, ja, und ganz spannend ist auch der Trend, dass bei den Flip-Handys, die ja eigentlich früher immer deutlich erfolgreicher waren, auch bei Samsung, dass da der Trend inzwischen kippt und die Flip-Handys, der Formfaktor, gar nicht mehr so beliebt ist und stattdessen geht der Trend Richtung Fold-Formfaktor.
Das Flip hat für mich auch so 2000er-Vibes.
Ja, ja. Es ist Motorola Razr cool zum,
genau,
Aufklappen.
Beziehungsweise ich hatte damals ein Samsung mit so einem, das hatte schon so ein Display vorne drauf. Und ja, leider viel zu prominent beim Aufklappen den Internet-Button in der Mitte. Wenn man, sobald man auf den draufgekommen ist, musste man ja sowieso das Handy direkt wieder am besten noch zweiteilen. Aber deswegen, das stimmt schon, ich hatte so das Gefühl, dass das eher so im Hintergrund jetzt stand beim Event. Den Eindruck hattest du auch, ne?
Ja, total. Das hat nicht so besonders viel Liebe gekriegt, ehrlicherweise. Es hat einen neuen Chip bekommen. Es hat innen, die Ecken sind ein bisschen abgerundeter, dass man es besser mit einer Hand aufkriegt, was ehrlicherweise auch immer noch nicht so super smooth funktioniert. Und ich glaube, das war es auch schon.
Ich glaube, dass die Nachfrage da einfach zu gering ist.
Ja, ja, also noch mal ein bisschen dünner, noch mal ein bisschen leichter geworden, aber sonst hat sich da echt gar nicht so viel verändert.
Gucken wir mal noch zurück zu den Foldables, weil es gab etwas, worüber, glaube ich, alle irgendwie jedes Jahr reden, die Falte. Das war ganz aufgefaltet. Das große Thema. Du hattest die Geräte jetzt in der Hand. Also wie sichtbar, wie spürbar ist das Ganze denn inzwischen wirklich?
Also man sieht es im direkten Vergleich zum Fold 7. Ich habe beide Geräte mal nebeneinander liegen gehabt, auch unter so einem fiesen Streiflicht, wo man es wirklich ganz extrem sieht. Man sieht, es ist schon noch mal ein Stück besser geworden im Vergleich zum Fold 7. Und ich glaube, ja, wenn man drauf achtet, dann sieht man sie immer noch, dann spürt man sie immer noch, aber es wird auf jeden Fall immer besser. Mhm. Und ich würde behaupten, im Alltag fällt es wahrscheinlich echt nicht mehr auf. Okay. Die Frage ist natürlich, wie verhält sich das? Das sind jetzt alles Neugeräte gewesen und wahrscheinlich auch Geräte, die, zumindest würde ich es so machen, wenn ich Samsung wäre, die darauf vorher geprüft wurden, dass die wirklich möglichst keine Falte zeigen.
Du solltest ins Marketing.
Vielleicht. Wie die Geräte nach einem Jahr alltäglicher Nutzung aussehen, das weiß natürlich noch niemand. Und ja, aber es war auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Man spürt sie immer noch ein bisschen, wenn man drüber, ich finde das immer fast ein bisschen eklig, wenn man da mit dem Daumen über diese Falte geht. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Haut auf Rippen und irgendwie ist das komisch, wenn da, zumindest kriege ich da irgendwie Gänsehaut.
Okay, also die Diskussion im Netz war berechtigt. Mal gucken, ob sie noch weiterhin berechtigt sein wird nach ungefähr einem Jahr.
Das auf jeden Fall ist wieder, um es kurz zu machen, ist wieder ein ganzes Stück besser geworden.
Mhm. Ja, ja, also Samsung spricht ja auch ständig über neues Design. Es wird dünner alles, wird alles leichter, kriegt alles neue Scharniere, Titan. Also merkt man das wirklich auch im Alltag oder sieht das halt einfach nur auf Papier halt wirklich gut aus mit neuen Daten?
Also es ist auf jeden Fall schon echt irrsinnig dünn geworden, das Ding. Also wenn du es in der Hand hältst und du hast daneben das S26 Ultra, also du merkst eigentlich kaum noch einen Unterschied. Das ist ein Millimeter Unterschied. Das ist nichts. Und ich habe mal nachgeguckt zum Spaß. Das alte, allererste Fold, das war dicker als das war dicker als das Fold plus das S26 Ultra übereinander. Also das waren 17, irgendwas Millimeter und jetzt bist du halt bei 8, 9 Millimetern pro Gerät. Das ist schon.
Kriege ich langsam schon Angst, dass das irgendwann mal brechen könnte, wenn ich irgendwo gegenstoße.
Ja, es fühlt sich tatsächlich aber sehr, sehr stabil an. Also ja, ich würde es vielleicht nicht irgendwie eine Bierflasche mit aufmachen, aber ich glaube sonst.
Was ja mit Used Case von generell Smartphones und beziehungsweise alten Nokia-Handys ist.
Mit den Nokias konntest du es noch machen, ja.
Mich hat ja auch noch was anderes überrascht. Also nicht unbedingt die, wie dünn es wird, nicht ein Kameradisplay, sondern das Thema Akku. Weil die Akkutechnologie auch ein großer Punkt war jetzt beim Event. Normalerweise entwickeln sich ja Akkus auch nur sehr langsam. Also was hat Samsung da in diesem Jahr so gezeigt?
Ja, es gibt jetzt eine neue Akkutechnologie, die bei diversen chinesischen Herstellern schon länger zum Einsatz kommt. Und zwar sind das Silizium-Carbon-Akkus. Und die haben eine höhere Energiedichte und die lassen sich auch schneller laden. Und deswegen haben wir jetzt erstmals seit ewig vielen Jahren tatsächlich einen Sprung nach vorne bei der Akkukapazität bei den Foldables. Die krebsten die letzten Jahre mal bei 4400 mAh rum und sind jetzt auf 5000 mAh gesprungen. Und das bei gleichzeitig dünneren Gehäusen. Also es ist schon echt beeindruckend, was da inzwischen reinpasst. Und gleichzeitig, und das ist ja auch immer so ein ewiger Kritikpunkt bei Samsung, laden die Geräte jetzt schneller. Also die laden per Kabel mit 45 Watt. Das heißt, in einer halben Stunde hast du ungefähr, Samsung sagt, beim großen Fold, glaube ich, 67%, beim kleinen Fold 63% Akku geladen.
Also die Vorteile merkt man auch wirklich.
Ja, auf jeden Fall.
Warum kommt Samsung gerade jetzt damit auf den Markt?
Also ich glaube, die Technologie, die gibt es jetzt seit ungefähr so einem guten Jahr, glaube ich, haben die ersten chinesischen Hersteller, oder vielleicht sind es auch schon 2 Jahre, haben die ersten chinesischen Hersteller Smartphones mit diesen Akkus drin. Samsung ist traditionell mit den Akkus halt ein bisschen vorsichtiger und ja, hatte ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, 10 Jahren ungefähr, dieses Note-Desaster und seitdem ist Samsung, glaube ich, einfach immer ein bisschen konservativer, was die Akkutechnologie und den Einsatz von Akkutechnologien angeht. Ich glaube, jetzt war einfach der Zeitpunkt gekommen, wo man gesagt hat, ja, wir vertrauen der Technologie so weit, dass wir sie jetzt einfach bedenkenlos einsetzen können.
Heißt das, dass dann auch so das Thema vielleicht Alterung des Akkus da auch schon irgendwie ein bisschen mitgetestet wurde in der letzten Zeit? Also kann man das schon irgendwie einordnen, ob die genauso gut, besser altern sogar?
Ja, ich habe tatsächlich noch keine Auskunft bekommen, wie viel Zyklen der neue Akku jetzt schafft, bis er auf 80% ist. Da waren so verschiedene Zahlen durchs Netz, ob das jetzt, ich glaube, 1200 oder 1800 Zyklen bis 80% standen im Raum. Das ist allerdings auch so die Größenordnung, bei der auch Lithium-Ionen-Akkus mitspielen. Also ich glaube, in puncto Alterung wird es da keine Probleme geben.
Mhm. Okay, das heißt, Samsung macht mal auf jeden Fall da einen Schritt nach vorne und auch beim Schnellladen, was ich, wie du gesagt hast, ja auch gut finde, da bewusst einen anderen Weg zu gehen, beziehungsweise jetzt mal mitzulaufen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, mal gleichzeitig über Apple zu reden, weil klar, die waren nicht da, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die wurden ständig irgendwie mitgedacht. Gerade mit Blick auf das Fold iPhone, hat man das irgendwie auf dem Event gespürt, dass Samsung da jetzt so ein bisschen den Vorsprung besonders deutlich zeigen wollte gegenüber Apple?
Ja, also Samsung hat das schon immer mal wieder erwähnt. Das ist nicht unser erstes faltbares Smartphone. Wir machen das schon seit 8 Jahren. Wir sind die Besten in dem Bereich oder wir sind die Pioniere in dem Bereich. Wir haben die meiste Erfahrung, uns kann man vertrauen. Und ja, der Druck auf Apple, der wird riesig sein. Also stell dir vor, Apple bringt jetzt ihr erstes eigenes faltbares Smartphone und das Ding wird so teuer die Samsung-Geräte sind, das Falt-iPhone wird noch mal ein ganzes Stück teurer werden. Also wahrscheinlich geht das schon fast eher Richtung 3.000 Euro. Und gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen, der hatte eine ganz interessante Perspektive drauf. Mit dem Falt-iPhone, das dann eher Richtung 3.000 Euro geht, hat Apple die Chance, wieder ein Statussymbol iPhone auf den Markt zu bringen, weil aktuell jeder hat ein iPhone. Auch ja, das iPhone X Pro und X Pro Max, die sind natürlich immer, die sind teuer, aber trotzdem kauft sich jeder das Ding. Das ist kein außergewöhnliches Statussymbol. Und wenn jetzt ein iPhone auf den Markt kommt, was doch nochmal doppelt so teuer ist, dann ist es wieder ein Statussymbol iPhone. Und ich glaube, das ist für Apple eine interessante Chance. Und ja, der Technik-Faultier hatte da die interessante Perspektive. Fand ich sehr spannend.
Ja, ist interessant, weil, ja klar, Apple hat diesen Markenvorsprung, ne, aber kann Samsung den aufholen? Ich meine, wenn ich für 3.000 Euro ein Telefon bekomme, was technisch nicht so gut ist, würde ich nochmal darüber nachdenken, vielleicht. Mhm. Ja, also ja. Was sind so die Vorteile von Samsung, Vorteile Apple?
Ja, also bei Samsung natürlich diese riesige Erfahrung, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Stell dir vor, Apple bringt jetzt das Foldable auf den Markt und 3 Monate später fangen die Displays an zu brechen oder eine Falte zu zeigen. Das wäre ein total überpeinlicher Moment. Ja, aber der Druck auf Apple ist auf jeden Fall gewaltig. Also wenn da jetzt irgendwas schief läuft, das wäre ein Oberdesaster für die.
Aber reicht Erfahrung dann als Wettbewerbsvorteil, wenn du mal in die Glaskugel guckst?
Ja, wie ich eingangs gesagt habe, es ist ja im Prinzip sind faltbare Smartphones halt gar nicht mehr in erster Linie faltbare Smartphones, wo sich der ganze Rest vom Handy diesem faltbaren Formfaktor unterordnet, sondern es sind halt einfach High-End-Handys, die halt auch faltbar sind. Und da steckt dann die ganze Erfahrung drin, die Samsung im Android-Bereich hat, was dieses Handy angeht. Und das wird dann bei Apple jetzt anders sein, weil die halt ihr erstes faltbares Handy bauen. Und die werden schon, glaube ich, auch damit kämpfen, dass sie jetzt erstmal den ganzen Rest in einem Handy diesem faltbaren Formfaktor unterordnen müssen. Oder dass das bei der Entwicklung von einem neuen Gerät einfach ein ganz großer Teil der Arbeit da rein fließt. Und deswegen wird es total spannend zu sehen, wie die das hinkriegen. Aber ich denke, die werden sich da so viel Zeit gelassen haben, wie es braucht, um das richtig gut hinzukriegen. Und ich glaube, dass das Apple schon auf die Reihe kriegt.
Na, dann werden wir mal gucken, was dann da von der Gegenseite zum Aufschlag kommt. Aber wenn jetzt schon so viel diskutiert wird, gab es auch nach dem Event was, wo du mit anderen diskutiert hast über bestimmte Punkte? Also gab es irgendwie Schwächen? Ich frage mal einfach direkt.
Ja, also was mich so ein bisschen gestört hat, das hat mich immer gesagt, das ist kein primäres Fold-Problem jetzt. Es gibt ja, die zwei Foldables heißen ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, im Podcast, das ist das Z Fold 8 Ultra, das ist das große, und das ist das Z Fold 8, das ist das kleine im Reisepassformat. Und das Z Fold 8 Ultra ist auch das allererste Ultra-Foldable von Samsung. Vorher gab es diesen Ultra-Zusatz nur bei der S-Serie. Und mit Ultra sagt Samsung halt auch klar, das ist das erste Foldable, was wirklich gar keine Kompromisse mehr mit sich bringt. Und da hat es auch zum Beispiel die Hauptkamera mit 200 Megapixeln aus dem S26 Ultra, die steckt jetzt auch in dem Z Fold 8 Ultra drin. Und das Z Fold 8 Ultra hat auch eine Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln und es hat auch eine Telekamera. Es hat aber leider, und da kommt jetzt der Kritikpunkt, es hat leider auch diese stinkige Dreifach-Telezoom-Kamera mit 10 Megapixeln aus dem S26 mitgenommen, die Samsung schon völlig unerklärlicherweise seit, ich glaube, einem halben Jahrzehnt von Handy zu Handy mitschleift. Und das ist eine Kamera, die macht überhaupt keinen Sinn. Und die hat im S21 Ultra schon keinen Sinn gemacht. Und die macht auch im S26 Ultra und auf dem Z Fold 8 Ultra keinen Sinn. Und ich verstehe es nicht, dass Samsung die immer noch mitschleift. Und jedes Mal rege ich mich über diese Kamera auf und jedes Mal ist sie immer noch drin. Und ja, im S26 Ultra gibt es dann noch eine zweite, stärkere Telekamera und die hat das tatsächlich nicht in das Fold 8 Ultra geschafft. Und deswegen gibt es beim Fold 8 Ultra, ja, es ist fast komplett kompromisslos ein absolut voll ausgestattetes Handy mit kleinem Sternchen bei, es fehlt die stärkere Telekamera, weil der Dreifachsensor, der macht eigentlich in dem Handy keinen Sinn, weil der ist so schlecht, dass man mit der Hauptkamera und einem digitalen Zoom in den 200-Megapixel-Sensor eigentlich ein Ergebnis auf gleichem Niveau bekommt.
War Wahnsinn. Und es ist einfach eine Kamera, die dich verfolgt wie so eine Figur aus einem Horrorfilm.
Ja, tatsächlich, genau. Ja, ich glaube, Samsung hat die halt eingebaut, weil ein Ultra-Handy mit nur zwei Kameras ist halt irgendwie, das wirkt halt, das, als wäre es zu wenig. Und deswegen ist jetzt halt da diese 10-Megapixel-Kamera drin. Aber die hätte man sich entweder sparen können oder besser einfach den 50-Megapixel-Fünffach-Zoom-Sensor aus dem S26 Ultra da reinbauen. Das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Aber ja, es gibt bestimmt irgendeinen technischen Grund dafür. Vielleicht hat man es aus Platzgründen nicht hingekriegt. Ich weiß es nicht. Oder hätte das Gerät dann halt noch ein kleines Stückchen dicker gemacht. Ja, Fold 8, also dem jetzt kleineren Gerät in einem Reisepassformat, da gibt es ja tatsächlich nur zwei Kameras. Und da hat Samsung gesagt, okay, wir lassen die Telezoom-Kamera weg. Und da gibt es halt zwei 50-Megapixel-Kameras für Ultraweitwinkel und als Hauptkamera. Und Samsung hat auch gesagt, auf Nachfrage, warum denn nur zwei Kameras? Die haben gesagt, naja, wir haben die Kunden gefragt. Und die haben gesagt, wir haben lieber nur zwei Kameras und dafür ein leichteres Gerät. Also lieber weniger Gewicht und dafür kein Telezoom. Das heißt, ihr da draußen, die zuhört, ihr wurdet gefragt und ihr seid schuld.
Ihr seid schuld.
Genau.
Okay. Haben wir auf jeden Fall mal einen Punkt, über den so ein bisschen Kritik geäußert werden kann. Ich glaube, der andere Punkt wird wahrscheinlich heiß diskutiert sein, der Preis. Wir haben es vorhin schon angesprochen, es sind teure Geräte. Sind die ihren Preis wert oder ist das momentan noch so eine Art Innovationsausschlag, den man da zahlt, einfach weil es auch noch eben noch nicht das normal, das Fold der 2000er ist.
Ja, also.
Oder Flip.
Die Geräte sind immer den Preis wert, den die Leute dafür bereit sind zu zahlen. Und Samsung sagt, die Leute sind bereit, das zu bezahlen. Also ja, es gibt natürlich da Studien und ja, wie ich gesagt habe, die Deutschen geben immer mehr, oder die Menschen, das ist nicht nur in Deutschland, sondern die sind bereit, mehr und mehr Geld für Smartphones auszugeben. Aller Wirtschaftskrisen und Konflikte, die es da so gibt, zum Trotz. Und entsprechend denke ich, dass auch das funktionieren wird.
Mhm. Vielleicht nochmal eine kurze praktische Kauffrage, bevor wir gleich noch zu einem anderen Thema kommen, den Smart Glasses. Von allen Geräten, die du jetzt dort gesehen hast, was würdest du empfehlen? Für wen lohnt sich ein Fold? Für wen lohnt sich doch eher noch ein Flip? Für wen muss es das teure Modell sein? Für wen vielleicht auch das günstigere?
Ja, also ich das ist, glaube ich, weil die Formfaktoren so unterschiedlich sind, ist das, glaube ich, eine höchst persönliche Entscheidung. Ich glaube, alle drei Smartphones sind wirklich gute Geräte. Man macht mit keinem von den drei Geräten irgendwie was falsch im Sinne von, da ist irgendein großer Nachteil dran. Sondern ich glaube, da entscheidet man sich wirklich, so wie es vor langer Zeit eigentlich war, als die Smartphones noch Handys hießen, da entscheidet man sich mehr für einen Formfaktor als für, keine Ahnung, welcher Hersteller einem vielleicht irgendwie sympathischer ist. Und ich glaube, so ist es auch. Also mit welchem Formfaktor kann man sich am besten identifizieren? Samsung hat den Formfaktoren auch Namen gegeben. Also das Flip, das heißt Next Level Portability. Also das ist halt einfach das super kleine, super leichte Gerät, was man zusammengeklappt in wirklich jede Tasche noch irgendwie reinkriegt. Das Z Fold 8, also das kleinere Fold, das geht in Richtung Discovery, also Medienkonsum, Entdecken, Lesen und so weiter. Und das Fold 8 Ultra ist Produktivität. Also das richtet sich halt an Leute, die damit arbeiten wollen.
Also das finde ich gut, so eine sinnige Aufteilung mal zu haben oder auch mal zu gucken, okay, für wen ist was. Du hattest ja eingangs schon gesagt, dass für dich eben die zwei Geräte zum Arbeiten immer irgendwie wieder zu groß oder zu klein waren. Deswegen gut, dass wir jetzt noch den Reisepass in der Mitte haben. Ja. Neben Smartphones hast du aber auch schon gesagt, Thema Smart Glasses war auch ein Aufschlag da. Was ist da Samsungs Strategie, vielleicht auch langfristig? Also was hattest du auf der Nase? Interessiert mich auch, besonders als Brillenträgerin.
Ja, ich hatte tatsächlich leider gar nichts auf der Nase. Es gab zwar diese Brillen, die lagen da aus, aber man durfte sie nicht aufsetzen und man durfte schon gar nicht Fotos mit den Brillen auf der Nase machen. Man durfte sie nicht mal vors Gesicht halten und so tun, als hätte man sie auf, sondern man durfte sie anfassen, aber sie mussten unter Kinnebene bleiben.
Okay, im Samsung-Museum.
So ungefähr. Und neben jeder Brille stand ein Schießhund und hat geguckt, dass niemand dagegen verstößt. Ja, es ist, ich habe es mir erklären lassen. Das ist tatsächlich, weil Samsung hier mit nicht nur mit Google partnert, sondern auch mit Gentle Monster und Warby Parker. Und damit unterliegt der Launch von dieser Brille den Regeln der Modewelt. Und die Modewelt ist da, funktioniert da wohl nochmal ein bisschen anders als die Tech-Welt. Und die haben gesagt, die wollen ihren, alle haben die Dinger auf der Nase im Moment, wollen die selber haben und selber kreieren. Und deswegen wollen die nicht, war eine Bedingung dafür, dass diese Brillen da ausgestellt werden, dass die jemand auf der Nase hat und so ein schleichender Launch damit passiert, dass Leute anfangen, die halt irgendwie auf der Nase zu haben. So dass es die Modeunternehmen nicht kontrollieren können. Das sind wohl die Gesetze, da stecke ich ehrlicherweise überhaupt nicht drin, aber das sind wohl so die Gesetze und Regeln der Modeindustrie. Und nachdem Samsung mit einer Brille jetzt halt auch in diese Richtung losmarschiert, ordnen die sich dem auch unter.
Okay, total spannend, mal interessant, wie, dass das in diese Richtung geht. Aber du durftest sie ja immerhin angucken. Wie sahen sie denn aus und was war so drin?
Also sie sahen aus wie total normale Brillen. Also nochmal ein Stück kleiner, leichter, unauffälliger, was die Integration von Technik angeht, als es zum Beispiel bei den Meta-Glasses ist. Es sind, also die sind ehrlicherweise technologisch auch nicht so vollgestopft wie manche andere Brillen. Also es gibt vor allem kein Display, sondern es gibt halt wie bei der, bei den meisten Meta-Brillen Kameras im Gehäuse, zwei Stück gibt es und Mikrofone, Knochenschall, Lautsprecher. Und ja, natürlich ein Akku und Funktechnologie. Und der große Punkt bei der Brille ist halt, du hast KI und kannst halt mit der KI, also in dem Fall Gemini, kannst du alles zeigen, was du siehst und kannst dann übers Mikrofon Fragen stellen und kriegst halt über die Knochenschall-Lautsprecher dann Antworten. Und du kannst die Brille als Hands-Free-Camera nutzen. Das heißt, du, ja. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Use Cases. Und ja, wie gesagt, also das Design war wirklich wie das von einer normalen Brille halt. Also sowohl was das die Größe von dem Brillengestell angeht, was das Gewicht angeht. Wenn ich die zwei Kameras, wenn die abgeklebt gewesen wären, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie jetzt ein Smart Glasses ist, sondern das wäre halt einfach wie eine normale Brille gewesen. Das fand ich schon wirklich beeindruckend.
Glaubst du, dass das für Samsung jetzt auch so ein ernsthafter, langfristiger Aufschlag ist? Oder ist es ein... Ja gut, wir müssen auf dem Markt natürlich einfach auch mitgehen. Oder sehen die, dass es wir da wirklich alle mit so einer Brille rumlaufen in Bayern?
Ich habe verstanden, du hast gesagt in Bayern, aber in ein paar Jahren.
Es ist ausschließlich zum Rollout in Bayern gedacht. Zum Oktoberfest.
Ist, genau, auf dem Oktoberfest wird es diese Brillen sicherlich zahlreich geben, ja. Also ja, ich glaube, die Art und Weise, wie wir halt Medien erzeugen, ändert sich. Und klar, jeder ist irgendwie Creator, jeder fotografierend, streamt sonst was. Und ich glaube, da wird Samsung natürlich in den letzten Jahren sehr genau beobachtet haben, was vor allem Meta da macht und wird festgestellt haben, ja, das ist ein Trend, bei dem wir auch dabei sein wollen. Und deswegen glaube ich, dass Samsung da schon zusammen mit Google auch viel Energie reinsetzt und reinsetzen wird, um sich da zu etablieren. Und ich finde es den Ansatz spannend, den die verfolgen, dass sie halt sagen, okay, wir bauen das Ding nicht selber, sondern wir partnern, genauso wie es Meta ja auch mit Oakley und anderen macht, wir partnern halt mit Brillenherstellern, also Modelabels und bringen halt in Zusammenarbeit mit denen einfach Brillen auf den Markt.
Also ich kann kurz vor Ende der Folge sagen, dass wir das Wort künstliche Intelligenz bisher nur im Intro gesagt haben, was mich total wundert. Deswegen keine Folge ohne KI. Deswegen frage ich auch nochmal ganz spezifisch nach. Das Buzzword war es ein Buzzword oder inwieweit war KI denn eigentlich auch auf dem Event das Thema?
Ja, also gerade bei der Brille, da wird KI natürlich eine große Rolle spielen. In den Handys selber. Man vergisst das vielleicht so ein bisschen, aber Gemini ist schon echt super,
ja
super stark integriert
drin.
Und das, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, was damit inzwischen alles geht. Also es gibt an einigen Ecken und Enden gibt es kleine Verbesserungen. Aber grundsätzlich, Gemini ist ja auf allen Android-Handys drauf. Und was man damit inzwischen machen kann, das ist schon echt verrückt. Also Samsung hat jetzt tatsächlich nochmal ein paar neue Kontaktpunkte geschaffen mit Gemini. Und du kannst jetzt, wenn du in einer Nachricht mit jemandem über einen Termin chattest, dann öffnet sich intelligent das Now-Nudge-Feature und das bietet dir dann direkt an, einen Kalendereintrag zu erstellen und fügt dann alle Informationen, die es aus dieser Konversation hat, in den Kalendereintrag ein, dass du gleich den Ort und die Uhrzeit und so weiter alles richtig gesetzt hast. Und auch was diese agentischen Funktionen, die ja, glaube ich, mit dem, was war es, S25 Ultra zum ersten Mal kam bei Samsung, das ist inzwischen echt verrückt. Also du kannst, was habe ich gesehen als Use Case, du kannst, da war ein Foto aus einem Hotelzimmer in Paris mit Blick auf den Eiffelturm und dann hat er gesagt, hey, buch mir bitte ein Hotel in dem Zimmer mit der Aussicht. Und dann ist der Agent im Hintergrund losgelaufen und hat halt nach Hotels gesucht, die genau dieses Bild oder genau diese Aussicht haben. Und fängt dann an, da die Buchung zu starten. Und ja, bucht nichts ohne dein Zutun. Und du kannst auch jederzeit in diesen Prozess eingreifen. Aber es läuft auf deinem Handy im Hintergrund halt ein Prozess und du kannst ihn dann wegschieben. Du siehst oben in der Statusleiste, hey, der Agent rennt rum. Und tut gerade, du kannst dir den dann auch auf dem faltbaren Smartphone, ist das besonders witzig, du kannst dir den dann halt auf einen von den zwei Faltteilen, kannst du den Agent legen und kannst zugucken, wie der da Hotelzimmer recherchiert und die Buchung vorbereitet. Und auf dem anderen Teilscreen kannst du halt quasi dein eigenes Zeug machen. Also du hast quasi da deinen KI-Sekretär auf dem Handy und kannst gleichzeitig dein Handy benutzen. Also ist schon echt verrückt. Aber es gab keine so richtig bahnbrechenden, komplett neuen Funktionen in dem Bereich. Deswegen hat es auch eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Trotzdem ist es verrückt, was da inzwischen alles geht.
Wird halt normal. KI ist eben drin wie die Kamera und auch wie die Horrorfilmkamera, die dich verfolgt seit ein paar Jahren.
Genau.
Wenn wir da mal so in die Zukunft gucken und uns vielleicht nach dem nächsten Galaxy Unpacked wieder zusammensetzen oder nach dem in 5 Jahren, wo wir hoffen, dass die Kamera nicht dabei sein wird, aber was wird deiner Meinung nach irgendwie dann vielleicht die Ankündigung des Jahres sein? Oder was erwartest du, wo sich jetzt hin fokussiert wird bei Samsung?
Also ich glaube, ein Punkt ist sicher, dass die Formfaktoren von den Geräten mit den verschiedenen, dass das noch weitergeht, dass das noch diverser wird. Samsung hatte aus den Display Labs ein paar Prototypen auch ausgestellt auf dem Unpacked oder im Rahmen von dem Unpacked und da gab es Handys, die sich ausrollen, die sich gemischt falten und ausrollen und damit öffnen oder auch Handys, die mehrfach falten, haben wir in letzter Zeit auch von Samsung immer mal wieder gesehen. Das Trifold, das kommt ja jetzt auch in den ersten Märkten auf den Markt sozusagen. Ja. Und ich glaube, dass wir da bei den Formfaktoren noch einige Schritte nach vorne sehen werden. Samsung hat jetzt auch zum Beispiel ein komplett rahmenloses Display gehabt. Also da war wirklich komplett bis zum Rand von dem Gerät, war ein Display ohne Einfassung. Das sah schon auch witzig aus. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch mehr Bewegung sehen.
Okay, und dann werden wir darüber natürlich auch sprechen und hoffen, dass wir dann vielleicht die Geräte auch wirklich nutzen und aufsetzen dürfen. Aber deswegen, das Galaxy Unpacked war dann auch in diesem Jahr auf jeden Fall mehr als nur eine Produktpräsentation. Also wir schauen mal, wo haben sich Smartphones hin entwickelt, wo haben sich die Smart Glasses hin entwickelt, die Akkutechnologie, über die haben wir gesprochen. Was sich davon jetzt durchsetzen wird, wie es ankommen wird, das schauen wir dann in der nächsten Zeit. Aber genau deshalb lohnt sich halt so ein Blick auf solche Veranstaltungen eben, um zu gucken, was heute da ist, was morgen dann irgendwann vielleicht selbstverständlich sein wird. Deswegen, Stefan, vielen Dank für deine Eindrücke direkt aus London.
Sehr gerne und danke fürs Gespräch.
Und wir hören uns dann genau in einer Woche wieder. Übermorgen gibt es immer donnerstags. Drückt direkt am besten auf den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr keine Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.